Die Gesellschaft für deutsche Sprache, sie kürte 2016 das Wort postfaktisch zum Wort des Jahres. Es ist ein Kunstwort und soll so viel bedeuten wie hinter oder nach dem Tatsächlichen. Ebenso wählte auch das Oxford English Dictionary im selben Jahr die Wortkombination post-truth zum Word of the Year. Es wurde damit begründet, dass es in politischen und auch gesellschaftlichen Diskussionen heute zunehmend um Emotionen anstelle von Tatsachen und Fakten gehe. Es ist so, als hätten wir die Ebene verlassen, ja zurückgelassen, wo wir tatsächlich auf einer Ebene von Tatsachen, von guten Argumenten miteinander umgehen, sondern es geht vielmehr darum, wer kann die Gefühle eines anderen besser ansprechen? Wer kann die Emotionen besser aufbringen? Die Wahrheit ist nicht mehr so wichtig. Vielmehr die Weise, wie man andere begeistern kann, wie man sie motivieren kann oder wie man sie vielleicht auch aufstacheln kann, aufwiegeln kann, vielleicht sogar zu einem Ärger bringen kann. Und gleichzeitig geben selbst einige Nachrichtenportale und Zeitungsredaktionen teilweise Zweifel auf, wie unvoreingenommen oder politisch neutral die Berichterstattung geführt wird. Ist uns die Wahrheit noch wichtig? Ist uns die Wahrheit noch wichtig in dieser Gesellschaft? Ist sie uns wichtig als Informationsweitergabe? Im Duden wird Wahrheit beschrieben als die Übereinstimmung einer Aussage mit der Sache, über die sie gemacht wird. Stimmt die Aussage, die wir tätigen, überein mit dem Gegenstand, über die wir es sagen? Wenn man aber mit unwahren und halbwahren Aussagen mehr zu erreichen scheint, sowohl darin, Menschen für sich zu gewinnen oder gesellschaftlichen Einfluss zu haben, irgendwie eine Prägung zu geben zu dem Umfeld, dann kann das sehr weitreichende Folgen haben auf das Zusammenleben einer gesamten Gesellschaft. Leben wir in einer postfaktischen Gesellschaft? Leben wir in einem Land, leben wir in einem Volk, wo es nicht mehr darauf ankommt, ob eine Aussage wahr ist, sondern mehr darauf, wie es sich anfühlt? Nun machen wir uns nichts vor, in jedem Land und zu jeder Zeit haben wir Menschen mit der Versuchung zu kämpfen, ob wir nicht durch eine falsche Aussage mehr erreichen können, mehr zu unserem eigenen Vorteil, als wenn wir die Wahrheit sagen. Es gehört zu den großen Bereichen, in denen Gottes Moralgesetz uns den Spiegel vor Augen hält, weil es eine Verführung ist, weil es eine Versuchung ist, die nicht nur in einer postfaktischen Gesellschaft zum Tragen kommt, sondern die etwas mit unserer menschlichen Natur zu tun hat. Darum lesen wir in 2. Mose 20, Vers 16, als Teil der 10 Gebote, 2. Mose 20, Vers 16, du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. Wie wir es auch schon bei den anderen Geboten gelernt haben, sind die 10 Gebote Zusammenfassungen ganzer Sündenfamilien. Es geht nicht nur um eine einzige, spezifische, ganz isolierte Sünde, sondern alles, was damit verbunden ist. Eine ganze Familie, eine ganze Gruppe von Sünden, die zu dieser gleichen Kategorie gehören. Und gleichzeitig ist mit eingeschlossen, dass nicht nur etwas verboten wird, was genannt wird, sondern auch das Gegenteil von uns verlangt wird. Darum heißt es in unserem kleinen Katechismus in der 80. Frage, was wird im 9. Gebot gefordert? Und die Antwort lautet, das 9. Gebot fordert, dass die Wahrhaftigkeit zwischen Menschen gewahrt und gefördert wird, sowie unser eigener guter Ruf und der unseres Nächsten, insbesondere bei einer Zeugenaussage. Und in der 81. Frage heißt es, was wird im 9. Gebot verboten? Das neunte Gebot verbietet alles, was der Wahrheit schadet oder unseres eigenen guten Ruf oder des unseres Nächsten schädigt. Wir wollen uns dieses Gebot unter drei Punkten anschauen. Erstens, Bewahrung und Förderung von Wahrhaftigkeit. Im neunten Gebot geht es primär um eine Zeugenaussage vor Gericht. Ja, du sollst nicht als ein falscher Zeuge gegen deinen Nächsten aussagen. Hier ist das die Szene, eine Art Gerichtsurteil. Eine Person wird angeklagt, aber um die Schuld zu beweisen oder zu bestätigen, wird ein Zeuge verhört, der die Tat gesehen hat oder andere belastende oder entlastende Tatsachen bezeugen kann, die für diesen Prozess von Bedeutung sind. Nun, warum hat Gott gerade diese besondere Form eines Gerichtsprozesses aufgegriffen, in der gelogen werden kann? Es gibt doch noch sehr, sehr viele andere, wahrscheinlich sogar viel häufigere Formen, wie Menschen lügen im Alltag. Wie oft kommt es schon vor, dass man vor ein Gericht zitiert wird und als Zeuge aussagen soll, oder? Nun, wenn Zeugen vor Gericht ein falsches Zeugnis geben, wir nennen es Meineid, dann hat das Auswirkungen auf das ganze Rechtssystem eines Landes. Unsere Gerichtsbarkeit, sie ruht mit auf der Wahrhaftigkeit von Zeugen. Es geht in diesem Gebot also darum, dass Wahrheit nicht nur in einzelnen Fällen, sondern die Wahrhaftigkeit im Ganzen von den Gottesfürchtigen gefördert werden soll. Und wir wissen außerdem, dass das Moralgesetz nicht nur für eine Zeit oder eine besondere Situation gegeben ist, sondern das Moralgesetz, wie wir es zusammengefasst finden in den zehn Geboten, es spiegelt das Wesen und den Charakter Gottes selbst wider. Gott hat sich nicht nur gedacht, ach, ich muss den Menschen mal irgendwas an Regeln geben, ich schmeiß ihm mal schnell so ein paar Dinge hin, die sie machen sollen. Nein, das, was er sagt, das, was er fordert, es hat etwas mit seinem eigenen Charakter zu tun. Wer er ist, das, was er gut nennt und fordert, das entspricht seinem Wesen. Und das, was er im Moralgesetz verbietet und als böse erklärt, das ist das, was seinem eigenen Wesen und Charakter entgegensteht. Im neunten Gebot erfahren wir die Verbindung zu Gottes Wesen und Charakter ganz ausdrücklich. Denn in der Schrift wird nur selten etwas genannt, was Gott nicht tun kann. Es gibt tatsächlich etwas, was der allmächtige Gott nicht tun kann. In Hebräer 6, Vers 18 lesen wir, dass Gott unmöglich lügen kann. Er kann unmöglich lügen. In Titus 1 heißt es, dass Gott nicht lügt. Und in 2. Timotheus 2, Vers 13, dass er nicht untreu ist, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Die Treue und Wahrhaftigkeit, sie ist so eng mit seinem Charakter verbunden, dass die Schrift mehrfach betont, Gott kann gar nicht lügen. Sonst müsste er sich selbst verleugnen. Wahrhaftigkeit und Treue gehören zu dem Charakter Gottes. Er wird und kann niemals lügen. Und kaum etwas widerspricht seinem Wesen so sehr wie Lüge und Betrug. Wir finden das in unzähligen Schriftworten bestätigt, wie sehr Gott Lüge hasst. Gott liebt Wahrheit und will, dass wir, die wir zu Gott gehören, in besonderer Weise die Wahrheit ehren. Und demgegenüber sagt Jesus aber über den Teufel in Johannes 8, wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Nichts entspricht dem Wesen und Charakter des Teufels mehr als die Lüge. Als Unwahrheit, als Betrug. In dem Teufel ist keine Wahrheit, sagt Jesus. Das Wort Teufel selbst, das griechische Wort Diabolos, man kann es übersetzen mit Durcheinanderwerfer. Er wirft all die Dinge durcheinander, sodass sie ganz anders aussehen und uns vorkommen, als sie in Wahrheit sind. Seine Vorliebe ist es, Christen anzuklagen, mit einem falschen Zeugnis zu beschuldigen. Darum heißt er in Offenbarung 12, Verkläger der Brüder. Gott ruft uns also auf, sein Wesen anstatt das Wesen des Teufels nachzuahmen. Und der Glaube an Gott selbst wird beschrieben als ein Hören auf die Wahrheit. Jesus ist der Zeuge der Wahrheit. Er sagt, ich bin gekommen, um von der Wahrheit Zeugnis zu geben. Und er sagt, und die, die aus der Wahrheit sind, hören. Und sie kommen zu mir. Diejenigen, die den Geist der Wahrheit empfangen haben, sie freuen sich an der Wahrheit und geben Gott Recht. Und alle anderen Menschen sind Lügner. Das ist die Schrift. Das soll bestehen, dass Gott wahrhaftig ist und alle Menschen Lügner. Denn sie unterdrücken die Wahrheit Gottes durch Lüge. Lüge über sich selbst. Wir belügen uns, wir betrügen uns selbst. Und was das angeht, wer wir sind, was wir können, was wir verdienen. Wir lügen aber auch darüber, wer Gott ist und was er von uns fordert. Das 9. Gebot gehört daher durchaus in den großen Zusammenhang der Wahrhaftigkeit, die ihre Quelle in Gott hat und zu der wir berufen werden. Eine Wahrhaftigkeit, die etwas aussagt darüber, wie wir Gott verstehen und uns Menschen. Und die eine Konsequenz hat auf das ganze Zusammenleben in einer Gesellschaft. Gott gebietet uns daher mit diesem Gesetz, dass wir für die Wahrheit einstehen sollen und von Herzen aufrichtig, treu und lauter leben und reden sollen. Sowohl in den Angelegenheiten von Recht und Gericht, aber auch natürlich allen privaten und beruflichen Dingen. Dass wir ein Leben führen sollen, das dem Charakter Gottes entspricht, von Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit. Jesaja klagt im 5. Kapitel, Vers 20, Wehe denen, die das Böse gut nennen und das Gute böse, die Finsternis zu Licht machen und Licht zu Finsternis. Die mit ihren Worten eben genau das verdrehen, mit Lüge und Betrug alles umkehren, alles durcheinander werfen. Als Christen sollen wir Wahrheit schätzen und Wahrheit fördern. Ein Christ, der gewohnt ist, zu lügen und zu betrügen, mit seinen Worten zu spielen und zu jonglieren, wie es ihnen am besten dient, der muss bezweifeln, ob er den lebendigen Gott wirklich kennt. Denn Gott hasst Lügenredner. Sie dürfen nicht vor sein Angesicht treten. Du sollst kein falsches Zeugnis geben. Du sollst nicht wieder deinen Nächsten als falscher Zeuge aussagen. Es steht dafür, dass wir die Wahrheit ehren sollen. In allen Belangen. Dazu gehört, Falschheit zu verhindern. Lügen bedeutet, etwas zu behaupten, von dem du weißt, dass es falsch ist. Manchmal sind die Lügen so verlockend, dass wir wünschten, sie wären wahr. Aber sie sind es nicht. Aber man kann manchmal mit falschen Aussagen dennoch etwas anrichten. Sie würden vielleicht unser Ansehen erhöhen, unsere Gegner schwächen, unsere Umstände erleichtern, wenn wir nicht die Wahrheit sagen, sondern zur Lüge greifen. Mit einer gezielten Lüge kann viel in Bewegung gesetzt werden. Die Wahrheit ehren heißt aber auch ein angemessener Umgang mit dem Wissen, das wir haben. Es kann eine Sünde sein, eine wichtige Wahrheit zu verheimlichen. Vielleicht sagst du, ich lüge ja nicht, ich sage bloß nicht alles, was ich weiß, aber durch dein Schweigen wird vielleicht eine falsche Person eines Vergehens verdächtigt und du weißt eigentlich, er kann es nicht gewesen sein. Oder ein Mann wird für unschuldig erklärt, der zur Gefahr für andere wird. Ja, zu dem Gebot, dass wir nicht als falscher Zeuge auftreten sollen, kann es auch bedeuten, dass wir für die Wahrheit einstehen müssen. Dass wir sprechen müssen, das, was wir wissen. Doch zum angemessenen Umgang gehört auch Vertraulichkeit. Etwas Nachteiliges oder Schlechtes zu sagen über jemand anderen, was zwar richtig ist, aber ohne jede Not oder hilfreichen Grund es von sich zu geben. Es zeigt eine lieblose und böse Absicht. Manchmal kann es falsch sein, das Wahre zu sagen, weil es zum falschen Zeitpunkt oder aus dem falschen Motiv herausgesprochen wird. Wir sollen die Wahrheit in Liebe sagen. Wenn du jemanden nur lange genug beobachtest, wirst du immer etwas finden, was du kritisieren kannst. Wirst du immer etwas finden, wo etwas Wahres dran ist. Und doch ist es nicht deine Aufgabe, jeden Fehler herauszustellen und alles anzuprangern, was du nur irgendwie finden kannst. Du ehrst nicht die Wahrheit, wenn du etwas immer nur vom Schlechten her betrachtest. Gerade dadurch, dass wir zwar etwas Wahres sagen, aber doch nur auf die eine Seite schauen, können wir ein falsches Zeugnis geben. Paulus schreibt den Philippern in Philipper 4, Vers 8, übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Und wir sehen hier eine Ausgewogenheit, dass er sagt, nun achtet auf das, was zum Guten dient. Achtet auf das. Prägt euer Denken, eure Aufnahme, eure Aufmerksamkeit. Nicht nur auf das, was zu richten und zu beurteilen oder verurteilen ist, sondern achtet auch auf das, was wohllautend, was tugendhaft, was gut ist. Und darum zweitens, Bewahrung und Förderung des guten Rufes unseres Nächsten. Im 9. Gebot wird nun besonders das falsche Zeugnis gegenüber eines anderen erwähnt, nämlich gegenüber unserem Nächsten, unseren Mitmenschen, denen, mit denen wir zu tun haben. Und wir sollen daraus lernen, dass wir den guten Ruf, wenn irgendwie möglich und aufrichtig, bewahren und fördern sollen. Der gute Ruf eines Menschen ist viel wertvoller als Reichtum, aber viel schwerer zu schützen vor Raub. Ein amerikanischer Schriftsteller schrieb einmal treffend, eine Lüge kann um die halbe Welt reisen, während die Wahrheit noch ihre Schuhe anzieht. Manchmal ist es so leicht, jemanden zu verunglimpfen, etwas über ihn zu behaupten, ihn mit Dreck zu beschmeißen. Und bis irgendwann die Wahrheit rauskommt oder ob sie überhaupt rauskommt, er hat schon lange seinen Ruf verloren. Etwas bleibt immer kleben, etwas bleibt immer haften. Mit Lügen kann man so schnell so viel bewirken und es kann ein sehr, sehr mühsamer Prozess sein, sich von falschen Anklagen wieder zu reinigen. Und ja, in unserer Gesellschaft wird das sogar oftmals als ein bewusstes Mittel gebraucht. Man weiß, egal ob es nun auch nur ein Hauch von Wahrheit damit verbunden ist oder nicht, wenn ich es nur laut genug hinausposaune, wird es eine Wirkung haben, wird es dem anderen schaden. Und er wird sich nicht so leicht davon erholen. Oh, was für ein Armutszeugnis. Wie können und sollen wir den guten Ruf unseres Nächsten bewahren und fördern? Nun, es beginnt in unserem Herzen. Jesus sagt, dass alles Böse, alle Sünde aus unserem Herzen entspringt. Um also kein falsches Zeugnis über andere zu geben, müssen wir darauf achten, was geschieht eigentlich in unserem Herzen. Wir brauchen eine wohlwollende Achtung und Wertschätzung gegenüber unseren Mitmenschen. Wir müssen diese Haltung bewahren. Wir wollen dem anderen, wir wollen unserem Nächsten ehren. Wir wollen ihn hochschätzen. Egal, ob er in hoher Position ist oder in Niedrigkeit, egal, ob wir einen Vorteil daraus haben oder nicht, es sollte unsere Grundhaltung sein, dass wir unsere Mitmenschen ehren wollen, dass wir ihnen Gutes tun wollen, dass wir wohlwollend über sie denken möchten. Wir sollen uns freuen und uns wünschen, dass ein guter Name erhalten bleibt und es gleichzeitig bedauern, wenn Worte oder Handlungen einen guten Ruf schädigen, egal ob es uns zum Vorteil oder zum Nachteil dient. Die Apostel, sie rufen auf, die Gaben und Fähigkeiten anderer frei anzuerkennen, es hochzuachten. Aber Schwachheiten und Sünden, die zu keinen größeren Folgeschaden führen, lieber willig mit Liebe zu bedecken, als sie herauszustellen. Oft fängt schon die Bereitschaft, wie wir etwas Gehörtes verstehen, mit unserer Herzenshaltung zusammen. Wir können so leicht Worte oder Handlungen missdeuten. Warum? Weil wir nur darauf warten, dass jemand sich falsch verhält. Weil wir nur darauf warten, dass sich jemand uns gegenüber falsch verhält, sodass wir all unseren Frust auf ihn aufladen können und uns dabei auch noch gerecht fühlen. Wenn es so in 2. Mose 20 heißt, du sollst nicht als falscher Zeuge gegen deinen Nächsten auftreten, dann gebraucht Gott hier ein Wort, das sowohl angeben als auch annehmen bedeuten kann. Es ist eine, sagte mal jemand, es würde nicht so viel Falsches gesagt werden, wenn es nicht von so vielen so bereitwillig angenommen würde. Es hat etwas zu tun, wie wir hören, wie wir etwas annehmen. Und weil gerade schlechte Gerüchte, böse Verdächtigungen, Verleumdungen, irgendwelche skandalträchtigen Geschichten so viel lieber angenommen werden, so viel bereitwilliger gehört werden, als irgendwelche Komplimente, als irgendwelche Tugenden, die verkündet werden. Gerade darum ist die Lüge so ein gewichtiges Mittel, so ein schädliches Mittel. Es ist eine Haltung des Herzens, ob wir Lästereien aufgreifen und weitertragen oder unsere Ohren davor verschließen und vielmehr die Wahrheit verteidigen. Wenn wir aber schon mit einem bösen Verdacht oder mit eigenem persönlichen Frust etwas hören und nur darauf warten, dass jemand anderes geschmäht oder lächerlich gemacht wird, dann ist das bereits in unserem Herzen die Sünde eines falschen Zeugnisses. Denn wir haben schon eine Meinung über eine andere Person und warten nur noch auf eine Bestätigung durch irgendeine Geschichte, die zu unserem Zeugnis passt. Jakobus schreibt in Jakobus 2, Vers 4, habt ihr nicht unter euch selbst einen Unterschied gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden? Dieses Urteil eines falschen Zeugnisses, es beginnt, dass wir schon Richter sind mit bösen Gedanken. Doch besonders wirkungsvoll ist natürlich unsere Zunge, die das, wovon das Herz gefüllt ist, ausspricht. Thomas Brooks, er sagt, von allen Gliedern des Körpers ist keines dem Satan so dienstbar wie die Zunge. Mit nichts entsprechen wir dem Teufel so sehr wie durch Lügenworte und Betrug. Die Bibel vergleicht die Worte eines Lügners mit vielen Bildern, unter anderem mit Pfeilen und mit Schwertern, mit Schlangengift oder einem Feuersbrand, der in der Hölle selbst angezündet ist. Du brichst das 9. Gebot, wenn du die Unwahrheit sagst, üble Nachrede fortführst, jemand anderen verleumdest oder seinen Ruf bewusst herabsetzt oder durch Lästerei und Tratsch allen gebührlichen Umgang mit der Wahrheit vermissen lässt. Keine Vertraulichkeit warst, nicht bereit bist, einer Sache näher auf den Grund zu gehen, ob es sich wirklich so verhält, sondern Gefallen daran hast, den Ruf eines anderen zu zerstören. Genauso ist unaufrichtige Schmeichelei oder manipulative Rede eine Entehrung der Wahrheit. Ja, wir können sogar nur Gutes reden einem anderen, das Honig ums Maul schmieren, aber nicht, weil wir es aufrichtig und ernsthaft meinen, sondern weil wir denken, wir haben einen Gewinn davon. Wir kriegen eine Gehaltserhöhung oder einen höheren Posten oder mehr Einfluss. Auch das ist eine Beleidigung der Wahrheit. Dazu auch spotten, schmähen. Ein zu schnelles, zu hartes oder durch Vorurteile oder Parteilichkeit geprägtes Urteilen ist wieder die Wahrhaftigkeit. und damit gegen den Charakter Gottes. Jesus, er wirft den Pharisäern vor, ihr richtet nach dem Fleisch. Das heißt nach fleischlicher Gesinnung, nach böser, eigenwilliger, selbstsüchtiger Art. Jesus selbst, er wurde mehrfach verleumdet und verlästert. Um ihn loszuwerden, waren selbst die religiösen Führer sich nicht zu schade, bewusst falsche Zeugen zu rufen, um nur irgendwie ein Todesurteil bewirken zu können. Auch Prediger des Wortes Gottes werden mit verleumderischen Worten oft mehr verletzt, als man es meinen sollte. Spurgeon erklagte einst: Je bekannter du im Dienst Christi bist, desto sicherer bist du die Zielscheibe von Verleumdung. Ich habe mich schon vor langer Zeit von meinem guten Ruf verabschiedet. Ich habe ihn in den frühen Tagen meines Dienstes verloren, weil ich ein wenig eifriger war, als es in einem schläfrigen Zeitalter angemessen schien. Und ich habe ihn nie wieder zurückgewinnen können, außer im Angesicht dessen, der die ganze Erde richtet und in den Herzen derer, die mich um meines Werkes willen lieben. Darum riet ein Prediger seiner Gemeinde, mit schlechten Nachrichten über andere so umzugehen. Glaube nicht die Hälfte von dem, was du hörst. Wiederhole nicht die Hälfte von dem, was du glaubst, sei richtig. Wenn du einen bösen Bericht hörst, dann halbiere ihn und dann viertel ihn nochmal und sage nichts mehr über den Rest. Nun, das ist natürlich ein bisschen humorvoll, aber tatsächlich ist es so ernst, dass wir so bereitwillig viel mehr weitergeben, weiter tratschen, weiter vermitteln und eine Lüge immer größer wird, immer ausführlicher oft, je mehr Ohren sie gehört haben und Münder sie weitertragen. Sei bereit, den guten Ruf eines anderen eher zu verteidigen, als eine Schwäche unnötigerweise herauszustellen oder falsche Gerüchte voranzubringen. Tue nicht das Werk des Teufels, dem Verkläger der Brüder, sondern Paulus schreibt im Kolosser 4, Vers 6, euer Wort sei alle Zeit in Gnade und mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Wenn du etwas nicht in Gnade reden kannst, wenn du nicht etwas aus Liebe sagen kannst, und wenn es auch vielleicht eine Kritik ist, dann schweige lieber, als dass du in böser Absicht etwas weiterbringst, was dem Charakter Gottes widerspricht und du eher ein Gehilfe des Teufels wirst. Drittens, Bewahrung und Förderung unseres eigenen guten Rufes. In unserem Katechismus wird außerdem erwähnt, dass zu dem neunten Gebot auch gehört, dass wir unseren eigenen guten Ruf bewahren und fördern sollen. Wir sollen also darauf achten, dass wir nicht unnötig Anstoß geben und anderen genug Anlass geben, über unseren Charakter und über unser Verhalten in schlechter Weise zu reden. Dass wir nicht unnötigerweise Nahrung geben zum schlechten Reden über uns. Nun, warum? Als Christen steht unser Ruf in Verbindung mit der Ehre und dem Lob Gottes in dieser Welt. Und da, wo die Gemeinde verlacht und verspottet wird, verhöhnt wird, schlecht über sie geredet wird, aus einem anderen Grund als dem, den Gott selbst durch sein Wort gegeben hat, da führt es dazu, dass schlecht über den Namen Gottes selbst geredet wird, aufgrund unseres Fehlverhaltens. Jesus sagt in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und was? Und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Unser guter Ruf soll dazu dienen, dass gut über Gott gesprochen wird. Nun, wir wissen, dass das Kreuz von Jesus Christus ein Anstoß ist in dieser Welt. dass Christen gehasst werden aufgrund dessen, dass sie an Jesus Christus glauben, der gekommen ist, um Sündern Vergebung zu geben. Der als einziger Weg, um mit Gott versöhnt zu werden. Das ist ein Anstoß in dieser Welt. Etwas, worüber sich die Menschen ärgern. Und wir müssen uns nicht wundern, wenn die Menschen schlecht über uns reden, weil sie Jesus hassen und das Evangelium verlästern. Aber wie unser Bruder Kenneth es schon auf der Konferenz gesagt hat, seht zu, dass es nicht eigentlich dein schlechter Charakter ist. Deine Streitsucht, dein Stolz, deine böse Zunge, die zur Klage oder zum Ärger führt. Und du nur sagst, ach, das ist bloß wegen Christus. Und Christus verlästert wird. Christus, der Name Jesu in den Schmutz gezogen wird, wegen deines schlechten Charakters. Paulus schreibt in 2. Korinther 6, Vers 3, und wir geben in keiner Sache irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert wird. Wir wollen nicht dazu beitragen, dass der Dienst des Evangeliums verlästert wird, verspottet wird, in den Schmutz gezogen wird, böse darüber gesprochen wird, weil wir unnötigerweise einen Anstoß gegeben haben. Das Kreuz ist Anstoß genug. Es braucht nicht unseren schlechten Charakter dazu. Paulus ermahnt die Sklaven in 1. Timotheus 6, Vers 1. Alle, die Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren alle Ehre für würdig halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert wird. Paulus sagt, die Weise, wie ihr arbeitet, wie ihr euch euren Herren unterstellt, steht in einer Verbindung, wie diese Herren über Gott denken und über die Lehre, an die ihr glaubt. Darum sollen wir auf unseren eigenen guten Ruf achten. Die Frauen ruft er auf in Titus 2, Vers 5, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig zu sein, den eigenen Männern sich unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Wir sollen auf unseren Ruf achten, die Weise, wie wir leben, damit gut über Gott gesprochen werden kann. Und nicht unsere Fehler und unsere Schwachheiten und unsere Sturheit und unser Jähzorn und unser Stolz dazu führen, dass gesagt wird, wenn Christen so sind, oh, dann muss auch Christus ein fehlerhafter, ein jähzorniger, ein stolzer, ein falscher Mann sein. Petrus klagt über die Irrlehrer, die sich Christen nennen, die in den Gemeinden umhergehen und falsche Lehren verbreiten. Sie ziehen sich selbst schnelles Verderben zu und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um deren Willen der Weg der Wahrheit verlästert werden wird. Ist uns das ein Anliegen? Ist dir das ein Anliegen, dass du, sofern es in deiner Kraft liegt, einen guten Ruf bewahrst auf deiner Arbeit, in deiner Familie, in den Bereichen, wo du Einfluss hast, damit Gott und das Evangelium und die Lehre nicht verlästert wird. Achte auf deinen guten Ruf, damit Gott selbst und sein Wort nicht durch deine Schuld und Sünde zum Ärger und zum Spott wird in dieser Welt. Und dazu hilft, wenn du dir selbst ein rechtes Zeugnis aufstellst. Viele Übertretungen des 9. Gebotes, die stammen daher, dass wir uns selbst so stolz beurteilen und uns selbst ein viel höheres Zeugnis aufstellen, als es wahrhaftig ist. Wir treten selbst in den Zeugenstand für uns und sagen, ach, Nathanael, das ist der beste Mann, den ich kenne. Ich finde keinen Fehler an ihm. Und wenn wir meinen, selbst nicht hoch genug angesehen zu werden, wie wir es zu verdienen meinen, dann schädigen wir den Ruf eines anderen und hoffen so, selbst besser dazustehen. Stolz ist ein falsches Zeugnis gegen dich selbst. Und der Beginn vieler Lügenreden, um dein Bild emporzuheben und das des anderen hinunterzuschrauben. Alles Angeben, alles ruhmredige Prahlen ist ein falsches Zeugnis von sich selbst. Wir können aber auch zu gering von uns selbst denken oder reden, in Selbstmitleid verfallen und so tun, als wären wir nichts wert und nichts würdig und es gäbe nichts Gutes in unserem Leben. Thomas Boston, er bemerkt, Menschen können zwar nie zu demütig sein, aber vielleicht zu blind für das, was Gott für sie getan hat. Wir geben auch ein falsches Zeugnis von uns, wenn wir so schlecht und so niedrig von uns reden, als hätte Gott nie etwas getan in unserem Leben. Als hätte er nie etwas verändert in unseren Herzen. Als wäre da gar kein Zeugnis von seinem eigenen Wirken in unserem Leben. Verleugne nicht die Gaben und Gnaden Gottes in dir und in anderen. Hüte dich vor einem Kritikgeist, der nur die Fehler anderer benennt und einen Ruf der Selbstgerechtigkeit annimmt. Übe dich in Treue. Halte dein Versprechen. Sei verlässlich in den Dingen, die dir einen guten Namen verschaffen, auf dass Gott in Christus durch dich verherrlicht werde in allen Bereichen des Lebens. Ein paar kurze Anwendungen. Bekenne Jesus deine Sünde. Vertraue auf seine Vergebung. In kaum einem Bereich sündigen wir häufiger als in dem unseres falschen Redens. Wir alle straucheln mannigfaltig, sagt Jakobus. Wer in dem Wort nicht fällt, der ist ein vollkommener Mann. Und keiner von uns kann das sagen. Es sind viel zu viele unnütze Worte von uns gesprochen worden. Wir haben da geredet, wo wir hätten schweigen sollen und haben dort geschwiegen, wo wir hätten reden sollen. Und haben dort nur eine Seite der Wahrheit genannt und gerade damit ein falsches Bild abgegeben. Jedes unnütze Wort wird vor dem Gericht Gottes gerichtet werden, sagt Jesus. Jedes unnütze Wort. Aber am Kreuz ist Jesus nicht bloß wegen der falschen Zeugnisse vor dem Hohen Rat gestorben, wo böse Menschen gegen ihn ausgesagt haben. Nein, vielmehr starb er auch für all die Lügen und für all die Lästereien, die aus dem Mund der Auserwählten kamen, um sie ein für allemal mit seinem Blut zu bedecken. Was auch immer über deine Lippen gegangen ist und du konntest es nicht wieder zurücknehmen. Was dich vielleicht immer noch plagt oder dir nachgeht. Christus ist gestorben für all die unnützen Worte aus unserem Mund. Er wurde verspottet, er wurde verhöhnt und hat für unsere Sünden den Zorn Gottes getragen. Bekenne Jesus seine Sünde, vertraue auf ihn, empfange Vergebung aus seinem Mund. Er, der geschmäht wurde und nicht wieder schmähte, durch dessen Striemen wir geheilt worden sind. Und dann achte auf dein Herz. Lerne die Wahrheit zu lieben und die Lüge zu hassen. Selbst wenn die Wahrheit deine Schwachheit aufdeckt und die Handlung deines Gegners vielleicht sogar entschuldigt. Lerne schon in deiner Grundhaltung, in deinem Herzen, Wahrheit zu lieben und Lüge zu hassen. Und nicht erst in dem Moment, wo du überlegst, was dient mir zum Vorteil. Freue dich über die Gaben und Fähigkeiten anderer. Besonders deiner Geschwister im Glauben. Bete für sie. Damit packst du die Sünde bei der Wurzel. Denn wie sollte ich über die schlecht reden, die ich von Herzen liebe? Ich habe schon öfters erwähnt, aber höre die Worte anderer in der bestmöglichen Weise. Achte darauf, wie du Worte annimmst. Manchmal stellen wir uns vor, wie wir etwas annehmen, das ist einfach nur Informationstext. Aber tatsächlich spielen so viele andere Faktoren mit eine Rolle, wie wir etwas annehmen, wie wir etwas aufnehmen. Und es ist tatsächlich eine gute Übung zu überlegen, oh, dieser Kommentar, der mich gerade so entsetzt, wo ich denke, oh, wie kann diese Person das zu mir sagen? Halt einen Moment inne und überleg, gibt es eine Möglichkeit, gibt es ein Szenario, wie die gleichen Worte gesagt werden können, aber eigentlich gut gemeint sein können? Und dann gehe davon aus. Versuche den Ruf, selbst bei schlechtester Wortwahl, versuche den guten Ruf deines Nächsten so lange wie möglich aufrechtzuerhalten und zu bewahren und zu fördern. Und manchmal hilft es schon, dass wir allein genau so darauf reagieren, als wäre es nur positiv gemeint, um einen Bruder, eine Schwester zu gewinnen oder zu überführen und zu sagen, oh, ich habe so schlecht geredet und mir wird so wohlwollend geantwortet, als wären sogar meine Worte eigentlich nur zum Guten gemeint. Lasst uns darauf achten, mit was für einem Herzen wir empfangen, mit was für Ohren wir hören. Und dann, lerne weniger zu reden. Salomo weiß, Sprüche 10, Vers 19, bei vielen Worten bleibt Wortbruch nicht aus. Wer aber seine Lippen zügelt, handelt klug. Manchmal müssen wir, es trifft nicht auf alle zu, manche müssen auch ein bisschen geschubst werden, um mal überhaupt was zu sagen. Aber bei vielen ist es doch eine Wahrheit, zu sagen, wir müssen eher lernen, auch mal unseren Mund zu verschließen, als zu allem irgendeinen Kommentar zu geben und dann doch hinterher zu bereuen, warum habe ich das überhaupt gesagt. Thomas Watson sagt, die Zunge hat von Natur aus bereits zwei Zäune, die Zähne und die Lippen. Und dennoch brauchen sie noch mehr Umzäunung. Lass uns lernen, unsere Zunge zu gebrauchen, zum Lob und zur Ehre Gottes und zum Segen und zum Wohl unseres Nächsten. Dazu helfe uns Gott. Amen.